lasst uns freudig das ergreifen, immer wieder neu. Ich kann es auch nicht besser sagen. Das ist schon irgendwie das Höchste, was es gibt. Der Himmel steht offen. Ja. Danke an die Band. Wir haben noch einen Eindruck aus dieser Lobpreiszeit von Sarah und ich habe sie gebeten, dass sie uns den kurz mitteilt.
Ja, genau. Also wir singen da, durchbohrte Hände halten mich. Bei dem Licht geht mir es immer so, ich spüre da wie die Male von Jesus ganz vehement und diese Schmerzen. Und ich frage dich, glaubst du das, dass er dich hält? Und er steht da und der hat Schmerzen, der hat durchbohrte Hände und der hält dich trotz dieser Schmerzen. Also wisst ihr, das rührt mich zu Tränen. Und das ist einerseits, was du gerade gesagt hast, der Himmel steht offen, hey Leute, unter Schmerzen. Und das beides gehört zusammen, auch unser Leben, unter Schmerzen und die Freude, alles zusammen. Er hält dich mit durchbohrten Händen.
Amen, danke. Wir haben mal bei der Teenie-Freizeit Nacharbeit ein kleines Spiel gespielt. Es ging so, dass wir bestimmte Situationen beschrieben haben und die dann ausgespielt haben. Also alle, die da waren, keine Sorge, machen wir heute nicht, wird nicht peinlich. Aber dann gab es natürlich so Situationen wie, ich habe eine 6 in Englisch geschrieben und müsste die meinen Eltern zeigen. Dann gab es so Situationen wie, oh, ich kriege ein Eis an einem sonnigen Tag. Es gab so Situationen wie 1-0 Deutschland-Argentinien, WM-Finale. Das sind natürlich dann alle aufgestanden und haben geschrien und gejubelt. Und dann gab es die Situation, der Himmel ist offen für dich. Und dann rattert natürlich unser Gehirn, weil unser Anstand, den wir gelernt haben in der Gemeinde, in der Kirche ist, ja, jetzt sollte ich nicht laut irgendwie losjubeln und schreien und hüpfen, das ziemt sich hier nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich der Himmel offen besser als 1-0 Deutschland-Argentinien. Jetzt habe ich aber schon von Deutschland-Argentinien gejubelt und gehüpft und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie ich das steigern soll, weil mein Anstand mir eben sagt, das macht man nicht. Und wenn sich doch einer traut, dann gucken wir den ein bisschen krumm an. Ja, was hat denn der? Der jubelt hier in der Gemeinde so rum und also ist doch ein bisschen peinlich und wir fangen an zu fremdschämen. Aber vielleicht hat der ja was verstanden, dass der Himmel offen doch besser ist als 1-0 Deutschland-Argentinien. Und dass man das auch gebührend feiern darf. Auch wir Hohenlohe, die sonst nur bei einer Muswiese feiern, auch wir dürfen dieses Ding feiern. Ich feiere das auch, dass vorher so viele Leute hier vorne waren, die alle Mitarbeiter. Und ganz ehrlich, wir haben uns mega Mühe gegeben, dass wir keinen vergessen haben. Aber wenn du jetzt hier ganz bedrückt sitzt und sagst, ja, ich mache doch auch was, hab da aber irgendwie nicht gesagt und ich hätte auch gern so ein Müsli-Schälchen, ja bitte, dann hol dir das wirklich ohne, der Himmel steht offen, kommt vor den Thron der Gnade und holt euch so ein Müsli-Schälchen ab, fühlt dich damit hineingenommen. Oder wenn du sagst, ich mache meinen Dienst extern und ich habe da wirklich einen festen Dienst, den ich tue, eine Organisation oder was ich selber aufgebaut habe, was auch immer, aber das wisst ihr nur noch nicht, ja dann bitte komm auf uns zu und sagt es uns. Bitte komm auf uns zu und sagt es uns. Wenn du ein Mitarbeiter bist, aber deine Mitarbeiter ist nicht hier innerhalb der Gemeinde, wunderbar. Aber sagst uns, dass wir wissen, was du da machst und natürlich auch eine Müsli-Schale. Und wenn du wegen der Müsli-Schale jetzt einen Dienst anfangen willst, war das vielleicht die falsche Motivation, aber hey, Paulus sagt, solange Jesus gepredigt wird, alles gut. So, wir starten heute, und ich bin mega gespannt, wir starten heute in eine 42-Tage-Aktion, die bei uns aber viel, viel länger dauert als 42 Tage, wahrscheinlich, weil wir einfach länger brauchen, um die Dinge zu erklären. Nein, wir haben eben nicht jeden Sonntag Gottesdienst und Müsli-Schale wollen wir auch gebührend feiern. Deswegen dauert die ganze Aktion bei uns ein bisschen länger, aber trotzdem heißt die 42 Tage, weil die Logos eben gemacht sind. Und wir haben jetzt keine neuen Logos entworfen mit irgendwie 76 Tage oder so, sondern heißen bei uns auch 42 Tage. Und wir starten heute und ich weiß nicht genau, was ihr darüber denkt. Ich habe aus verschiedenen Mündern Verschiedenes gehört, so solche Aktionen, hey. Andere völlig begeistert, das wird ja richtig gut, sowas haben wir noch nie gemacht, ich freue mich voll drauf. Manche Hauskreise sagt, ei, jetzt müssen wir hier irgendwie das machen, dabei wir sind ja gerade beim ganz anderen Thema, das passt irgendwie gar nicht rein. Andere Hauskreise freuen sich voll, dieses Material ist voll gut, wir hören rein. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ob du heute hier sitzt und sagst, ja, ich habe irgendwie mitgekriegt und bei der Aktion geht es um Mission, um Evangelisation, jetzt müssen wir halt alle missionieren. Jetzt kommt eben das neue Programm, bei Zeltevangelisation haben wir nicht mitgemacht, aber jetzt kommen sie mit ihrem Programm, jetzt ziehen wir das durch. jetzt kommt eben unser evangelistisches Projekt. Wenn du so denkst, dann denk bitte neu. Darum geht es nämlich null in diesen 6 Wochen. Es geht null darum, dass wir ein Projekt machen. Es geht null darum, dass wir jetzt irgendwie unsere missionarische oder evangelistische Bringschuld vor Gott erfüllen wollen oder irgendwie sowas. Sondern es geht ganz genau um 2 Punkte. Der erste Punkt ist, dass wir den Schatz der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben ganz neu entdecken. Das, was wir gerade gesungen haben, der Himmel steht offen. Mutig komme ich vor deinen Thron. Du machst alles neu. Selbst in den Kinderliedern, die wir singen. Du bist der Beste, den es gibt. Jesus ist immer da. Alles klar, hurra. Dass wir das ganz neu für uns entdecken, dass wir es ganz neu ergreifen, erfassen und dass wir aus dem heraus dann sagen, naja, aber wenn das alles stimmt und wenn ich das für mein Leben so angenommen habe und völlig davon überzeugt bin, dann geht es ja gar nicht anders, als dass ich das auch anderen Menschen mitteile. Als dass ich anderen Menschen davon erzähle, das Beste meines Lebens, besser als 1-0 Deutschland, Argentinien, das Beste meines Lebens, natürlich teile ich das anderen mit. Natürlich teile ich das anderen mit. Und ich hätte nie gedacht, ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich das irgendwann mal hier in irgendeiner Predigt sage. Aber an der Stelle wünsche ich mir, dass wir alle ein bisschen mehr so werden wie meine Mama. Meine Mama war nämlich Tupperverkäuferin und Thermomix-Verkäuferin. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber ihr werdet niemanden finden, der mehr überzeugt ist von den Produkten, die sie verkauft hat. Die hat oft das Verkaufen völlig vergessen, einfach weil sie so begeistert war mit dem Zeigen. Und als dann ihre Kinder nacheinander geheiratet haben, dann war der Thermomix schon bereit. Ihr könnt nicht ohne Thermomix leben, das geht nicht. Eure Ehe wird nicht funktionieren. Und als Alicia und ich, glaube ich, eine Woche oder so zusammen waren, da war ich ja noch in Deutschland, hat sie Alicia zu sich heim eingeladen und hat gesagt, so, jetzt musst du deinen Tupper aussuchen für deine Ehe. Und Alicia hat gedacht, was, wenn das nicht hält, dann tue ich jetzt das Tupper für Sams spätere Frau aus. Aber es hat meiner Mama gar nicht aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen komisch kommen könnte, dass wir weder verlobt waren, sonst noch irgendwas, und sie muss schon das Tupper raussuchen für unsere Ehe. Da haben wir gedacht, ja gut, dann müssen wir halt heiraten, das Tupper haben wir schon. Nein, natürlich nicht. Aber die ist so begeistert von ihrem Produkt, das sie da hat. Die ist so überzeugt davon, das spürt mir einfach ab. Im Verkaufen war sie nicht so gut. Aber die Begeisterung und diese Überzeugtsein, da war sie richtig gut. Und unser erstes Thema in diesen 6 Wochen, wir haben ja 6 Gottesdienste, ist aus Überzeugung. Weil wenn wir nicht aus Überzeugung unterwegs sind, ja dann brauchen wir es gar nicht anfangen. Und es ist ein Stück weit, auch in der Vorbereitung habe ich es gemerkt, es ist auch ein ungemütliches Thema. Es hat mich ganz neu herausgefordert, es hat mich aufgeschreckt. Vielleicht hat es mich auch persönlich an manchen Stellen in meiner Lethargie erwischt. Klar, wir haben einen Glauben und ich würde auch mal sagen, die meisten von uns hier sagen, ich bin von diesem Glauben überzeugt, aber ich habe diesen übernatürlichen, wilden, unzähmbaren Gott doch irgendwie in mein Leben reingepackt, sodass es funktioniert. Ich habe ihn geformt, ich habe ein Konstrukt gebastelt, das eben in meinen Alltag und in mein Leben, so wie ich mir das vorstelle, doch irgendwie passt. Ähnlich wie irgendwie in einer langjährigen Ehe sein kann, muss nicht sein, hoffentlich ist es nicht so, aber sein kann, dass sich die Dinge über die Jahre halt eingespielt haben. Man kennt sich, man vertraut sich, man weiß, was man einander hat, man liebt sich ja auch und man unterstützt sich im Alltag, man ist füreinander da. Aber manchmal fragt man sich, wo ist denn unsere Leidenschaft geblieben? Wo ist denn dieses Wilde geblieben, das am Anfang noch da war? Die Treue, ja, die ist da. Wir mögen uns auch, steht gar nicht zur Debatte. Aber wo ist die Leidenschaft vom Mann? Der Zauber des Anfangs, wo kein Weg zu weit war. Dieses Gefühl des Verliebtseins, wo man beim Nachbarn noch die Rosen gestohlen hat, dass man seiner Geliebten was mitbringt. Die Geschenke, die verträumte Zeit zu zweit, die Telefonate nachts um 2 nach Australien oder was es auch war. Wann ging denn das verloren? Diese Leidenschaft, wann ging denn das verloren? Naja, der Alltag drängt sich eben in den Vordergrund. Das Geld verdienen, das Häusle bauen, das Miete abbezahlen, die Kinder, die dann dazukommen, was es auch immer ist, es drängt sich in den Vordergrund. Und wir haben diese Leidenschaft, die wir füreinander haben, so abgepackt, so geformt, dass es in unseren Alltag reinpasst. Dass die uns nicht zu sehr in die Quere kommen, dass unser Alltag noch irgendwie funktioniert. Und genauso machen wir es auch mit Gott. Diesen wilden, unzähmbaren Gott. Diese pure Leidenschaft der Liebe, die sich ausbreitet am Kreuz und die wir nie fassen können. Die haben wir genommen und abgepackt und so in unser Leben ihn reingemacht, dass es eben funktioniert. Dass es irgendwie passt. Und ich frage mich, wo ist die Leidenschaft? Auch bei mir persönlich, wo ist die Leidenschaft? Wo ist diese erste Liebe geblieben, wo ich bereit war, nachts um 2 noch zu beten? Wo ich bereit war, egal wie lang der Lobpreisabend ging, wo ich nach 20 Minuten Predigt nicht auf die Uhr geschaut habe, sondern drangehangen bin und gesagt habe, Jesus, was willst du mir dadurch sagen? Wo ich die Bibel gelesen habe, jeden Tag, wo ich gar nicht genug bekomme. Wo ist diese Leidenschaft, diese Überzeugung? Wo finde ich begeisterte Leute, die von ihrem Glauben nicht nur irgendwie überzeugt sind, sondern diese Überzeugung leidenschaftlich leben? Und wir schütteln dann manchmal mit dem Kopf. Ah, der Spinner. Das ist wieder der, der im Gottesdienst dann beim Lobpreis jubelt und so. Oder der hinten die Fahne schwenkt. Oder die Jugendlichen, die dann halt irgendwie Bibelschule hier, Lobpreisabend da, nächste Konferenz da und dann wollen sie hier und irgendwie überall mitarbeiten und dann wollen sie irgendwie im Gebet chillen und keine Ahnung, was sie alles machen wollen. Und wir schütteln so ein bisschen mit dem Kopf. Aber vielleicht ist auch irgendwas in uns drin, was sagt, die haben irgendwie noch was ich gerade nicht mehr habe. Ja, es ist vielleicht zum Fremdschämen, wenn im geregelten Gottesdienst plötzlich einer anfängt zu jubeln und zu schreien und sich zu freuen. Das macht man nicht in Deutschland. Aber vielleicht ist es ja genau die Leidenschaft, die uns verloren gegangen ist. Vielleicht das, was wir so sehr vermissen. Den Zauber der leidenschaftlichen Liebe Gottes. Und wenn wir aus Überzeugung reden, wenn wir darüber reden, aus Überzeugung Dinge zu tun, dann konfrontiert es mich und ich frage mich, ist da was verloren gegangen? Sind wir abgeklärt geworden, zynisch geworden, haben uns vielleicht eingelebt, arrangiert und uns aneinander gewöhnt? Dann will ich heute Morgen uns als Gemeinde herausfordern und sagen, es ist an der Zeit, sich neu begeistern zu lassen, sich ganz neu überwältigen zu lassen, neue Leidenschaft empfangen. Das geht. Das geht in der Ehe. Also wenn ich vorher eure Ehe beschrieben habe, das geht in der Ehe, aber das geht auf jeden Fall auch in unserer Beziehung mit Gott. Ich muss es nur zulassen. Ich will uns eine Geschichte erzählen aus Markus Evangelium. Da heißt es, einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Wo kommen die ganzen Menschen her? Naja, das Kapitel vorher, Kapitel 1, erzählt uns, was da so war. Jesus hat ein paar Wunder getan, hat gepredigt mit Vollmacht, die Leute haben sich verwundert, hat einen Aussätzigen geheilt, dem hat er noch gesagt, bitte erzähl es keinem rum, aber der weiß natürlich nichts Besseres, als überall rumzurennen und es alle zu erzählen. Und alle sind begeistert, fasziniert von diesem Wunderheiler, von diesem tollen neuen Prediger, der so überwältigend predigt und ganz neue Dinge hier sagt. Und sie sind fasziniert und sie folgen ihm überall hin. Und es heißt, Jesus konnte gar nicht mehr in den Dörfern und in den Häusern sein, sondern er ging an stille Orte irgendwo raus in die Einsamkeit und selbst dort sind die Leute dann hinterhergerannt. Die waren begeistert, fasziniert von diesem Jesus. Und dann hören sie, Jesus ist zurückgekommen in sein Haus. Und sie rennen alle dorthin, es spricht sich rum und alle kommen hin, es war kein Platz mehr, vor dem Haus war alles voll. Faszination und Begeisterung. Aber wenn wir weiterlesen, dann kommen jetzt welche, die nicht nur fasziniert und begeistert sind, sondern jetzt kommen welche ins Spiel, die überzeugt sind. Wir lesen weiter, während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht, 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie die Gelähmten auf seine Matte hinunter ließen. Mich erstaunt es immer wieder zu sehen, wer hier eigentlich dem Gelähmten und seinen Freunden den Weg versperrt. Es sind nicht die Ungläubigen. Es sind die Nachfolger Jesu. Die fasziniert waren von Jesus, die ganz nah an ihn ran wollten, die ihn hören wollten, die das nächste Wunder sehen wollten, nichts verpassen wollten. Und die Frage ist es schlecht, nah an Jesus sein zu wollen, fasziniert von Jesus zu sein, begeistert von Jesus zu sein? Also überhaupt nicht schlecht. Ich hoffe, du bist fasziniert von Jesus. Ich hoffe, du bist begeistert von Jesus. Aber die nicht nur fasziniert und begeistert sind, die überzeugt sind, die handeln anders. Natürlich, die wollen auch hören, was Jesus zu sagen hat. Die wollen auch sehen, was er tut. Aber sie sind auch überzeugt davon, dass Jesus die Antwort auf ihr Problem ist. Sie sind überzeugt davon, dass Jesus die Antwort auf das Problem ihrer Freunde ist. Sie sind so überzeugt davon, dass sie sich nicht abhalten lassen. Das ist ein Unterschied. Fasziniert sein von Jesus oder überzeugt sein von Jesus. Diese vier Männer waren überzeugt. Jesus ist die Antwort auf unsere Probleme. Ich weiß nicht, warum sie überzeugt waren. Vielleicht haben sie selber Heilung erlebt. Vielleicht haben das, was sie gesehen haben, gesagt, das muss jetzt auch für unseren Freund passieren. Jesus ist die Antwort für unseren Freund. Und sie lassen sich nicht abhalten und sie gehen aufs Dach und fangen an, dieses Dach abzudecken. Strohdach mit Lehm dazwischen, stehen wahrscheinlich auf den Holzbalken und fangen an, dieses Dach abzudecken. Sie sind so überzeugt, sie haben richtig einen Tunnelblick. Sie sehen alles egal, die Leute, das Dach, keine Ahnung, wem das Haus gehört, das ist ihnen alles egal. Sie lassen ihren Freund jetzt hier durchs Dach runter. Und ich frage mich, was die Leute gedacht haben, die unten stehen, alle dicht gedrängt um Jesus. Die einen vielleicht, hey, ihr stört den Ablauf, ihr stört den Gottesdienst, was soll das? Wer soll das alles wieder reparieren? Seid ihr noch ganz bei Trost? Die anderen, die vielleicht nicht den Staub und das rieselnde Lehmzeugs abgekriegt haben, die jubeln und sagen, yes, noch mehr Spektakel, wenn wir das erzählen, da ist jemand durch die Decke rein. Gehört das vielleicht mit zur Show? Jesus war das alles vorbereitet, das ist ja der Wahnsinn, was wir hier geboten kriegen. Hammer, macht weiter. Keine Ahnung, es wird ja auch nicht beschrieben, ich habe es nur so vorgestellt. Jesus war klar, die kommen nicht wegen dem Spektakel. Sondern, und das lesen wir in den nächsten Versen, er sieht ihren Glauben. Er sieht ihre Überzeugung. Und das heißt, als Jesus ihren Glauben sah, als er die Überzeugung sah, dass er gesehen hat, ihr seid nicht nur für Spektakel da. Ihr seid nicht nur da, weil ihr begeistert seid, sondern ihr seid überzeugt davon, dass ich die Antwort für dieses Problem bin. Ihr habt den Glauben. Dann sagt er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das verwundert natürlich. Ich glaube nicht, dass die Freunde deswegen ihren Gelähmten hier runtergelassen haben, dass ihnen die Sünden vergeben werden. Das Problem des Gelähmten ist klar, der ist gelähmt. Aber Jesus scheint es gar nicht groß zu interessieren. Er vergibt ihm die Sünden. Und er tut was, wo wir ganz große Probleme haben. Er spricht Sünde an. Weißt du was? Wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, wenn du nicht das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, für dich persönlich angenommen hast, ja, dann bist du in Sünde unterwegs. Egal, wie gut du dich fühlst. Egal, ob dein Haus zu Hause in Ordnung ist. Egal, ob du vorm Essen auch betest oder nicht. Wenn du das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, nicht für dich persönlich angenommen hast, dann lebst du in Sünde. Wir haben da ein Problem damit. Was, ich soll meinem Nachbar sagen, du bist ein Sünder? Ja, so würde ich nicht einsteigen ins Gespräch. Ich wollte nur deutlich machen, Jesus hat kein Problem, es auch anzusprechen, zu sagen, was du mehr als deine Heilung brauchst, was du mehr als Essen und Trinken brauchst, ist, dass dir deine Sünden vergeben sind, dass der Himmel dir offen steht, dass du vor Gott kommen kannst und rein vor ihm bist und dass du ewiges Leben hast. Natürlich, die Schriftgelehrten regen sich auf, weil keiner außer Gott kann Sünden vergeben. Und wer theologisch sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass es einer der Beweise ist, wo Jesus von sich selber sagt, er ist Gott, weil nur Gott Sünden vergeben kann. Und dann sagt er ihnen, hey, was ist schwerer, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh? Und die Schriftgelehrten kennen die Antwort. Es ist schwerer zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Weil wenn du nicht Gott bist, ist es Gotteslästerung und dann steinigen wir dich. Wir würden wahrscheinlich sagen, ja, es ist ja einfach zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben und jetzt steh auf und geh, ist schwerer. Aber die Schriftgelehrten wussten, es ist viel schwerer zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil das kann nur Gott. Aber dann sagt Jesus, okay, ich zeige euch, ich kann das andere auch. Steh auf und geh. Und er steht auf und nimmt seine Matte und er geht. Und alle sind begeistert und verblüfft und sind froh, dass sie zur Show da waren. Wie entfache ich Leidenschaft? Wie entfache ich Überzeugung, Glaube? Mehr als nur Begeisterung und Faszination. Mehr als nur hier reinzukommen und sagen, oh, ich fühle immer so ein tolles Kribbeln, wenn wir so die Lieder singen. Ich fühle mich immer so nett, wenn wir hier als Familie uns so schön lieb haben und alle sind so fröhlich und freundlich und das am Sonntagmorgen, wo man auch was anderes machen könnte. Wie entfache ich Leidenschaft, Überzeugung, Glaube? Indem ich durchs Fotoalbum blättere. Wir hatten die letzten zwei Tage hier eine kleine Tagung, Gemeindegründertagung des Mülheim Verbandes. Und wir durften die Geschichte der Ecclesia ein bisschen vorstellen. Ecclesia war ja auch eine Neugründung 2011 und wir durften das ein bisschen vorstellen. Und zu dem Zweck habe ich mal in unserem Fotoalbum daheim gescrollt. Ist das so? Und habe da so seit 2007, 2008, 2009 und dann eben 2011, als Alicia und ich kamen, die Fotos ein bisschen durchgeguckt. Und ich konnte mir nicht helfen, aber das ist auch ungefähr genau der Zeitraum, wo ich und Alicia verheiratet sind. Also 2010 haben wir geheiratet, also es passt so ungefähr. Und ich habe da durchgescrollt und ich habe um einiges länger gebraucht, als ich gedacht habe, weil, verzeiht es mir, aber ich war dann doch mehr interessiert an meiner Frau als an den Bildern der Gemeinde. Und ich habe diese Momente nochmal durcherlebt. Unsere Hochzeit, unsere Flitterwochen, die Zeit hierher, unsere Urlaube, die besonderen Momente, wo, wenn ich das Bild sehe, weiß ich ganz genau, was es bedeutet. Und ich habe mich neu verliebt. Ich habe mich neu verliebt. Das wollte ich jetzt gar nicht. Aber ich habe eine ganz neue Leidenschaft für meine Frau bekommen. Wie entfache ich Leidenschaft? Indem ich mich daran erinnere, was war, wie es am Anfang war. Indem ich da wieder zurückschaue. Wenn es in deiner Ehe kriselt, wenn es in deinen Beziehungen kriselt, dann geh zurück zu den Orten, wo ihr Ja zueinander gesagt habt. Wo euch kein Weg zu weit war und erinnert euch, ja stimmt, genau. Es ist diese Leidenschaft und lasst euch da neu entfachen. Und genau das Gleiche tun wir auch mit Gott. Wenn dir Leidenschaft für Gott fehlt, wenn dir Überzeugung von Gott fehlt, dann guck mal, wie Gott das macht. Er macht es nämlich mit den Israeliten so. Jedes Mal, wenn er sich vorstellt, bei den Israeliten sagt er, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Jedes Mal, wenn er sich vorstellt, sagt er, erinnert ihr euch dran? Ich bin der. Damals war er so begeistert, das geteilte Meer, die Plagen und so weiter, durch die Wüste und das Manna vom Himmel und die Kriege, die ihr gewonnen habt, die Städte, die ihr eingenommen habt. Erinnert euch daran. Das entfacht die Leidenschaft. Und wenn ihr Leidenschaft wollt, dann fangt an, in eurem Fotoalbum ganz neu zu blättern. Und Seite um Seite um Seite lest, wer Gott ist. Und lasst euch die Leidenschaft neu entfachen. Ich habe zwei Fotoalben von Gott. Ich habe das hier, ist mein erstes und wichtigstes. Und das zweite ist das Fotoalbum meines Herzens. Manche führen auch Tagebuch. Ich bin nicht diszipliniert genug, sollte es sein, aber die Disziplin fehlt eben. Und ich gehe die Momente durch, wo Gott Großes getan hat. Und ich bin ganz neu begeistert. Ganz neu begeistert. Die Zeugnisse, die ich höre von Leuten. Letztens wieder ein Zeugnis per E-Mail gekriegt. Vielen Dank dafür. Hier gebetet worden, dass ein Sohn eine Wohnung findet. Und es war irgendwie ganz schwierig. Und dann kamen sie nach vorne, haben hier gebetet. Und am Abend kam der Anruf, hat eine Wohnung. Es ist einfach Hammer. Es ist einfach richtig, richtig gut. Wir müssen blättern durch unsere Fotoalben und wieder ganz neu erfahren, er ist der Herr, dein Gott, der dich aus dem verlorenen, ziellosen, hoffnungslosen Leben geführt hat, der dir Leben, Kraft, Freude, Hoffnung, Glaube und Vergebung geschenkt hat und immer wieder neu schenkt. Er ist der Herr über die ganze Welt, die er nicht nur geschaffen hat, der, wo er hier jetzt präsent ist und über die er die komplette Vollmacht hat. Er ist der Herr, der den Weg für mich ans Kreuz gegangen ist, der gelitten hat und gestorben ist für mich, für meine Sünden, damit ich den Weg dieses Todes nicht gehen muss. Er hat mich befreit. Er hat mich geheilt. Er hat mich wiederhergestellt, hat mir Zukunft geschenkt, ewiges Leben. Er ist immer für mich da. Er steht mir bei. Er gibt mir Ruhe und Gelassenheit, selbst im Angesicht meiner Feinde. Er gibt mir Frieden und Barmherzigkeit. Die Frucht seines Geistes formt meinen Charakter, arbeitet an meinen Schwächen, bringt mich weiter, macht mich schöner. Die Gaben seines Geistes rüsten mich aus für die täglichen Herausforderungen, für das, wo mein Leben hinzielen sollte. Er hat mir Berufung und Auftrag gegeben. Über allem, er hat mich sein Kind genannt. Er hat mich sein Kind genannt. Ich bin sein Kind. Ich darf jederzeit zu ihm kommen, wie ich bin. Ich darf barfuß mit dreckigen Kleidern durch diesen frisch geputzten, herrlichen Thronsaal Gottes laufen. Platsch, 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 matsch, 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 überall Dreck. Völlig egal. Und ich weiß, es ist vielleicht eher eine weibliche Vorstellung, aber mir gefällt die auch. Ich darf auf den Schoß Gottes klettern, bei ihm sein, als dieses kleine, barfüßige und mit dreckige Kind. Und ich darf ihm erzählen, was heute so war. Und er regt sich gar nicht auf. Der verschmutzte Boden macht ihm gar nichts aus. Weil dafür ist Jesus gestorben. Erinnerst du dich daran, wer Gott ist? Wer dein Gott ist? Wenn du zurückblätterst in deinem Fotoalbum, wer Jesus ist, was er getan hat? Falls nicht, dann fang mal an zu blättern. Hierin. Aber vielleicht auch in deinem Leben. In die Zeiten, wo die Leidenschaft noch da war. Und du merkst, plötzlich kommt ganz neu diese Leidenschaft hervor. Ich kann ja gar nicht anders, als zu jubeln und begeistert zu sein von dem und überzeugt zu sein, dass wenn er es damals getan hat, dann wird er es wieder tun. Ich kann ja gar nicht anders, als mich wieder hineinnehmen zu lassen in diese Leidenschaft. Und ich merke immer wieder neu, aus Begeisterung und Faszination, wenn ich es zulasse, wird Überzeugung. Ich will nicht einfach nur begeistert sein von meiner Gemeinde. Ich will nicht einfach nur fasziniert sein von dem, was passiert oder nicht passiert. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass Jesus die Antwort der Welt ist. Weil er war auch meine Antwort. Es gab keinen anderen Ausweg. Ich bin überzeugt davon, dass er die Wahrheit und der Weg und das Leben ist. Es gibt keinen Weg zum Vater, außer durch ihn. Ich bin überzeugt davon. Ich bin begeistert davon. Sind wir wirklich überzeugt, dass Jesus die Antwort auf die Hoffnungslosigkeit der Welt ist? Dass er wirklich die Kraft hat, Veränderung zu schaffen? Dass seine Gnade ausreicht, um selbst den schlimmsten Sünder zu vergeben? Und dass seine Liebe groß genug ist, mich jeden Tag neu anzunehmen? Davon bin ich restlos überzeugt. Davon bin ich restlos überzeugt. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ich lebe diese Überzeugung leidenschaftlich. Und ich will sie noch viel, viel leidenschaftlicher leben. Ich habe im Internet gesucht nach einem Zitat für Überzeugung. Haben gesagt, okay, es ist ja irgendwie jetzt 42 Tage Leben und so weiter für deine Freunde. Und da muss man in der Predigt dann auch irgendwie kreativ sein und bunter sein. Jetzt bringst du mal irgendein Zitat von irgendjemandem, der irgendwas zur Überzeugung gesagt hat. Das beeindruckt die Gemeinde dann vielleicht ein bisschen und ist gut. Und dann habe ich gemerkt, dass es außer von Goethe und Schiller eigentlich kein einziges Zitat gibt, wo Überzeugung positiv drin vorkommt. Sondern Überzeugung wird immer als negativ gesehen. Überzeugung als die Fessel, die uns nicht mehr loslässt. Oder als die Sklaverei, unter der wir gefangen sind. Da habe ich gesagt, hey, was geht denn hier ab? Und ich habe gemerkt, dass wir heutzutage das ganz, ganz schlimm finden, wenn andere Leute uns versuchen zu überzeugen. Weil wir sind in der Postmoderne und da hat eben jeder seine Wahrheit. Und ich habe nicht das Recht, dich von meiner Wahrheit zu überzeugen. Ich habe nicht das Recht zu sagen, du sollst meine Wahrheit annehmen und versuchen, dich irgendwie zu überzeugen. Das Recht habe ich nicht. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und so haben wir das Wort Überzeugung negativ besetzt. Das Gute ist, dass Jesus uns nie dazu beruft, irgendjemanden zu überzeugen. Jesus hat mich nicht dazu berufen, irgendjemanden von ihm zu überzeugen. Das ist nicht meine Aufgabe. Da bin ich ganz mit der Postmoderne mittendrin und sage, ja, ist nicht meine Aufgabe, dich zu überzeugen. Aber das hält mich nicht davon ab, dass ich meine Überzeugung total leidenschaftlich lebe. Und dazu sind wir berufen. Ich bin nicht dazu berufen, dich zu überzeugen. Ich bin nicht dazu berufen, meine Nachbarn zu überzeugen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich bin dazu berufen, dieses Leben mit Gott überzeugend und leidenschaftlich zu leben. Die vier Freunde, die waren überzeugt. Die haben sich nicht abhalten lassen, diese Überzeugung zu leben. Und sie sind belohnt worden. Ihr Freund ist geheilt. Und ich weiß nicht, ob sie es ganz verstanden haben, aber ihre Sünden waren vergeben. Wenn ich aus Überzeugung Jesus nachfolge, wenn ich diese Leidenschaft spüre und die Faszination und die Begeisterung zu einer Überzeugung, zu einem Glauben wird, dann kommt die Belohnung automatisch. Nicht im Sinne von, ich stecke einen Euro rein und unten kommt mein Eis raus, das überhaupt nicht. Aber es gibt nichts Besseres für dein Leben, es gibt nichts Besseres für mein Leben, als leidenschaftlich mit Jesus unterwegs zu sein. Als mit dem Leben an sich, mit der Liebe selbst verbunden zu sein und sich immer wieder neu von ihr auffüllen zu lassen, immer wieder neu von ihr inspirieren zu lassen, einladen zu lassen, vergeben lassen, ankommen, Frieden finden, Ruhe finden, Hoffnung finden, Freude finden. Es gibt nichts Besseres für dein Leben. Und es wird automatisch Früchte bringen. Arbeite nicht so sehr daran, deinen Nächsten zu überzeugen oder deinen Nachbarn zu überzeugen. Es wird dir nicht gelingen. Das will ich auch gar nicht, dass es dir gelingt, weil wenn sie sich wegen dir bekehrt haben, dann fallen sie auch wegen dir wieder. Sondern fang an, deinen Glauben überzeugend zu leben. Fang an, deine Überzeugung leidenschaftlich zu leben. Das ist unser Auftrag. Unser Leben wird zeugnis genug sein, dass wir die Menschen um uns herum dann nicht zu uns führen und zu unserer Überzeugung, sondern zu Jesus. Die vier Männer waren überzeugt davon, dass Jesus helfen wird. Und sie wussten, das bringt es nicht, ihrem Freund es einfach nur zu sagen. Ja, Jesus wird dir helfen. Ich hoffe, er kommt irgendwann mal vorbei. Sie wussten, sie müssen zu Jesus, direkt vor seine Füße. Ihre Überzeugung hat ihren Freund zu Jesus geführt. Das ist unsere Aufgabe. Überzeugt zu leben, leidenschaftlich unseren Glauben zu leben. Und darin werden wir ganz automatisch, ohne drüber nachzudenken, Menschen zu Jesus führen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sie überzeugen wird. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Das macht Jesus. Wir wollen gemeinsam in ein Lied starten. Ihr kriegt nachher noch alle Einzelheiten zu dieser 42-Tage-Aktion und so weiter. Ihr habt alle das stille Heft bekommen. Bitte nehmt es mit, sind genügend da. Nehmt noch mehr mit für einen Hauskreis, falls ihr noch braucht. Könnt ihr euch nachher auch noch in die E-Mail-Listen eintragen, kriegt ihr einmal pro Woche eine E-Mail, auch mit den Andachten nochmal drin und so weiter. Nehmt die Kleingruppenhefte mit, nehmt das alles mit, macht diese Aktion bitte mit. Aber bevor wir jetzt da reinstarten, will ich nochmal einen Moment nehmen und ein Lied singen. Wir haben schon ein paar Mal gesungen, Reckless Love, wo es genau darum geht, dass Gott uns hinterherjagt und nicht aufhört, bis er den Letzten gefunden hat. Und wenn du heute Morgen da bist, du bist da, aber wenn du da bist und du merkst, ich brauche neu diese Leidenschaft. Ich habe mich irgendwie an Jesus gewöhnt. Und es ist wie in so einer abgestandenen Ehe. Ich glaube das noch und ich lebe das auch, aber diese Leidenschaft ist mir irgendwo verloren gegangen. Oder wenn du noch nie diese Leidenschaft hattest und du sagst, von dem, was der Samuel da redet, das brauche ich. Genau das brauche ich. Da möchte ich dich einladen, dass du aufstehst und dieses Lied als Gebet an Gott singst. Und dann nicht dich abmischst und sagst, oh Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und einfach sagst, Gott, hier bin ich. Nimm mich ganz neu hindurch, durch dein Fotoalbum. Zeig mir, wer du wirklich bist. Ich lasse mich ganz neu einfangen von deiner Liebe. Ich lasse mich ganz neu überwältigen von deiner Liebe. Komm. Komm. Und wisst ihr was? Nichts lieber tut Gott, als dich neu von ihm zu begeistern. und dich ganz neu zu überwältigen und zu überzeugen. Und wenn wir so in unsere Aktion starten, dann hat sich schon gelohnt. Dann könnte man eigentlich schon aufhören. Wir hören noch nicht auf, aber dann könnte man eigentlich schon aufhören. Dann hat sich schon alles gelohnt. Wenn du heute Morgen da bist und das bist du, dann lade ich dich ein, aufzustehen und mit uns zu singen.